Mich hat am meisten überrascht die Zunahme von AED-Systemen, weil das ist wirklich so, dass wir fast 20% Zunahme in einem Jahr haben. Und man vor allem sieht, dass die Pumpen über Jahre lang kaum Zuwachsraten haben. Wir haben so eine Rate von 20, maximal 30% aller Patienten gehabt, die eine Pumpe hatten. Und jetzt innerhalb von ganz kurzer Zeit solche Sprünge. Ich finde, das ist eine freudige Überraschung.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Extra-Folge von O-Ton Diabetologie, diesmal vor Ort aus Berlin sozusagen. Ich bin Günter Nober, Redaktionsleiter des Medizin-Medienunternehmens Metrix. Und heute melde ich mich nicht aus dem virtuellen Podcast-Studio, sondern aus der guten Stube der Diatec-Macher rund um Professor Lutz Heinemann und Professor Bernd Kulzer. Wir sind in Berlin-Alexanderplatz im Hotel H4. Hier findet gerade zum 15. Mal die Diatec-Fortbildung statt, also die zentrale Plattform für Innovation, Austausch und Weiterbildung im Bereich der Diabetestechnologie. Die Veranstaltung im kalten Berlin Ende Januar ist Kult. Auch wegen der Science-Shorties, der besonderen Vorträge, der Workshops, Live-Podcasts und der Mikrofone, die ab und zu durch die Luft fliegen und das eine oder andere Glas vom Tisch wischen. Und wo diskutiert man denn schon abends mit einem Weinglas in der Hand diabetestechnologische Neuerungen? Also auch in diesem 15. Jubiläumsjahr läuft gerade ein hochkarätiges Programm mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, praxisnahen Vorträgen und spannenden Diskussionen rund um die Zukunft der Diabetestherapie. Symposien befassen sich gerade mit neuesten Entwicklungen in der Diabetestechnologie. Auf den Fluren wird diskutiert, sich umarmt, gelacht, ein absolut wertvoller interdisziplinärer Austausch und Networking. Und die Überschrift diesmal lautet Interoperabilität mehr als Technik. Und gleich am ersten Tag wurden neben Tech Labs auch die Ergebnisse des DT-Reports vorgestellt, ein wirklich einmaliges Werk, das alljährlich die Verbreitung der Diabetestechnologie in Praxis und Klinik abbildet. Zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Ländern wie Spanien, Österreich oder der Schweiz. Was macht diese Diatec-Fortbildung so einzigartig? Was sind die Highlights 2026 und was ist das Erstaunliche am DT-Report 2026? Und last but not least, was nehmen Ärztinnen, Ärzte, Psychologinnen, Psychologen und alle, die mit Diabetespatienten arbeiten, von dieser Veranstaltung mit nach Hause? Dafür habe ich mir eine Handvoll Experten geschnappt, die zwischen Workshops, Smalltalks, Podiumsdiskussionen und Hackathons Zeit für uns haben. Gleich spreche ich mit Professor Lutz Heinemann und Professor Bernd Kulzer. Die beiden stehen für das Diatec-Format wie sonst niemand anderes. Gemeinsam mit ihrem Dia-Team wuppen sie die Fortbildung ebenso wie den DT-Report. Zuvor aber konnte ich mit Barbara Bitzer sprechen, der Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft, die hier unter anderem die Ergebnisse des DT-Reports mit moderiert hat. Dann spreche ich mit Dr. Tobias Wiesner, Diabetologe aus Leipzig und DDG-Vorstandsmitglied. Also Ohren auf für kompakte Gespräche über die Diabetestechnologie im Wandel, denn ich hoffe, dass ich die eine oder andere Kollegin oder jemanden auch aus dem Industriebereich noch vors Mikrofon bekomme. Ja, meine Gesprächspartnerin hier auf der Diatec-Fortbildung in Berlin ist nun die Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft, Frau Barbara Bitzer. Sie haben ja hier auf dem Kongress unter anderem bei der Präsentation des DT-Reports der aktuellen Zahlen zur Diabetestechnologienutzung von Healthcare Professionals und auch von Patientinnen und Patienten haben Sie moderiert. Frau Bitzer, was war das für Sie denn so am interessantesten bei den Dingen, die wir bei den Zahlen präsentiert haben des DT-Reports?
Ja, guten Tag, Herr Nuber. Die Deutsche Diabetesgesellschaft unterstützt den DT-Report ja schon seit Anbeginn. Und man muss sagen, er liefert uns immer wirklich wichtige Daten und Zahlen. Viele Ergebnisse sind bestätigt worden, die wir auch so vermutet haben. So ist zum Beispiel der Zuspruch zu der modernen Technologie, zu AED-Systemen, sowohl bei den Behandlern als auch bei den Patienten stark gewachsen. Und das sind eben wichtige Feedbacks für uns, diese 360-Grad-Feedbacks, dass eben Behandler, Patienten und auch aus den Schulungsberufen Teilnehmer befragt werden. Das liefert uns wichtige Erkenntnisse. Und gleichzeitig werden auch Hürden aufgedeckt oder Herausforderungen. Und das ist für uns ein Anreiz, diese Dinge eben auch mit der Politik zu besprechen, hier Forderungen zu stellen, dass hier ein Umfeld geschaffen wird, wo Digitalisierung vorangeht und wo diese Systeme erstattet werden, wo ein interoperabler Datenaustausch möglich ist und diese Dinge. Und hier sehe ich uns als Fachgesellschaft auch sehe ich es auch als unsere Aufgabe, die Politik zu diesen Themen zu sensibilisieren.
Und so überhaupt, wenn man auf den Fluren hier unterwegs ist, wie ist denn die Stimmung? Wie nehmen Sie die Diatec-Fortbildung wahr?
Ja, die nehme ich sehr positiv wahr. Es ist ja eine Veranstaltung, die jetzt schon 15 Jahre besteht und die wirklich über die Jahre auch sehr stark gewachsen ist. Und es ist immer ein ganz besonderer Spirit, der hier ist. Gerade diese Mischung aus Diabetesberaterinnen, Assistenten, DiabetologInnen und auch Betroffenen oder teilweise auch in Doppelfunktion, das ist natürlich eine ganz besondere Mischung. Und das merkt man an dieser interessierten, aber auch fröhlichen, fast familiären Atmosphäre hier.
Frau Bitzer, schön, dass Sie sich für O-Ton Diabetologie ein paar Minuten Zeit nehmen konnten. Dankeschön. Lieber Lutz, schön, dass du zwischen Organisation und Moderation hier in Berlin und auch Handshakes einige Minuten Zeit findest für ein kurzes Gespräch. Einen großen Teil deines Berufslebens hast du ja mit Diabetesforschung, mit Diabetestechnologieforschung verbracht und jetzt zum 15. Mal mittlerweile, ein kleines Jubiläum, wie wir hier auch hören, mit eurem Unternehmen Diateam die Diatec-Fortbildung gestemmt. Was ist denn das Besondere gerade an dem Kongress in diesem Jahr? Was hörst du auf den Fluren und in den Symposien?
Ja, lieber Günther, vielen Dank erstmal für die Chance. Ein bisschen ist es so same procedure as every year. Also das Besondere ist wie jedes Jahr, und das ist uns auch wichtig, die Stimmung der Leute untereinander, die offene, kritische Kommunikation auch, dass also nicht nur Heititai und wie toll ist dies und jenes, sondern dass man eben, und da haben wir gerade gestern länger drüber gesprochen, auch die politische Situation, die Veränderungen, die sind ja gerade im Diabetesbereich auch teilweise kritisch zu sehen, so auch wahrgenommen werden. Was für Schritte gilt es zu tun, damit die Diabetologie, und da war und ist ja auch, denke ich, die deutsche Diabetologie lange Zeit sehr gut aufgestellt, wird aber jetzt so den Rahmenbedingungen, wenn man mitbekommt, wie bei manchen Gesetzen die Diabetologie schlicht vergessen worden ist, oder bei anderen Themen so Versorgung von Patienten mit Medizinprodukten ein Problem sind, dann ist das hier eben nicht nur ein Familientreffen, sondern eben auch etwas, wo man sehr kritisch hinguckt, wie der Arbeitsaufwand abgedeckt wird und so weiter. Also es ist ein bisschen so wie immer. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es hochaktuell ist auf die aktuelle kritisch problematische Situation. Um da jetzt nicht zu negativ rüberzukommen, es gibt auch viele sehr positive Entwicklungen, auch Dinge, wo man wirklich sagt, jo, da entwickelt sich was, bewegt sich was, vielleicht nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Aber es wird auch wahrgenommen, was so in einem positiven Sinne passiert.
Ihr habt ja auch gerade am ersten Tag auch bei der Podiumsdiskussion eine hochinteressante Gesprächspartnerin gehabt. Also hast ja schon gesagt, eine Politikerin, Mitglied des Gesundheitsausschusses. Und was ich auch sehr beachtlich fand, sie hat auch sehr offen über ihr persönliches Involvement mit Typ-1-Diabetes gesprochen. Ja, eine hochinteressante Persönlichkeit, die da auch hier war. Gab es denn eine besondere Herausforderung dieses Jahr bei eurem Diabetes-Technologie-Kongress?
Naja, also die besondere vielleicht nicht. Einige, wie immer, gibt's einiges im Hintergrund an organisatorischen Themen, wo man hinter den Kopf schüttelt, wo man aber auch merkt, so ein bisschen nach, ich bin ja selber ja auch schon nicht mehr ganz taufrisch, aber mir mitbekommt, oh, diese Kollegin hatte ein medizinisches Problem, jener Kollege hatte ein medizinisches Problem. Was heißt denn das jetzt? Das heißt erstmal schlicht und ergreifend, viele von uns, die in der Diabetologie älter geworden sind, sag ich mal vorsichtig, kommen jetzt auch in ein Alter, wo Praxen geschlossen werden, wo Nachwuchs, auch bei uns an sich der Technik, Digitalisierung einerseits so ein ganz attraktives Thema. Andererseits hat man das Gefühl, so richtig viele, vielleicht nehme ich sie auch nicht wahr, ich will da keinem zu nahe treten, gar nicht so richtig viele junge, aktive Leute kommen nach. Was ich so, wenn ich da so drüber hingucke und mit Leuten drüber rede, mitbekomme, ist, es gibt die jungen Kolleginnen, das ist auch nicht irgendwie negativ Frauen gegenüber gemeint, in keiner Form, die aber eben ihren Praxis-Klinik-Job vermutlich extrem gut machen in der unmittelbaren Versorgung der Patienten, aber eben dann zum Teil durch familiäre Situationen nicht die Ressourcen, vielleicht auch nicht das Interesse, Motivation haben, plötzlich solche Aktivitäten hier zu in der kalten Jahreszeit nach Berlin zu fahren, hier auch in gewissem Ausmaß Geld zu investieren, Zeit, aber ist vermutlich das viel größere Thema. Also da ist schon so eine Herausforderung, wie können wir solche Leute ansprechen, die ja auch dauerhaft weiterhin zu bekommen. Ich persönlich, aber ich habe da natürlich einen erheblichen Bias, finde, dass so jedes Mal Dinge dabei sind, und gestern hat das auch ein Kollege aus München nochmal so gesagt, die Arbeit auf am nächsten Montag, also unmittelbar hier nach, wirklich beeinflussen. Was kann ich anders machen, ab morgen sozusagen? Und wir hatten jetzt gerade hier in der Session eine Paar, da ist sie die Ärztin, er der IT-Mensch aus Saarland, die völlig konkret, also wirklich nicht in irgendeiner Form keine Studien oder sonst irgendwas zitiert haben, sondern was haben sie in ihrer eigenen Praxis bei der Anmeldung, bei der Organisation der Patienten geändert, um, und das fand ich ein wichtiges Stichwort, den Stress und Unruhe aus ihrer eigenen Arbeit rauszunehmen, auch für die Mitarbeiter. Und solche Dinge sind, glaube ich, wichtig. Und die Herausforderung ist, das zu kommunizieren. Wir versuchen ja immer, so eine Balance zu finden zwischen praktischen Dingen, aber eben auch, was gibt es Neues, was tut sich. Ich glaube, das ist jedes Jahr eine Herausforderung. Bisher habe ich ja Dido, wir managen, und bisher kommen die Leute ja auch so, dass man sagt, ja, wir haben wieder ein Full House, was ja auch ein gewisses Ausmaß ein Kompliment ist. Aber ich glaube, das ist das so, wo wir jedes Jahr viel Herzblut und Zeit reinstecken.
Als Außenstehender kann ich, meine Sicht wäre, dass ihr das locker schafft, denn das Thema, also dass ihr die jungen Menschen aus der Diabetologie auch nächstes Jahr begrüßen werdet hier, egal ob als Gäste oder vor allem als auch Referentinnen und Referenten. Das Thema ist so spannend und da ist so viel Musik drin, wenn man hört, was da heute, und ein Satz von dir war ja, liebe Leute, lasst uns mal beim Thema Startups nicht so spöttisch da drauf gucken, weil wir haben auch vor 10 Jahren gesagt, was für ein Quatsch, AID wird sich nie durchsetzen. Insofern, ich bin zuversichtlich, dass nächstes Jahr was passiert. Ist denn euch was ganz besonders gut gelungen dieses Jahr?
Ja, ich glaube wieder, ich weiß, ich wiederhole mich da so ein bisschen, aber so die, wenn ich da mitbekomme, wie die Leute rausgehen und dann beim Kaffee, und ich ermuntere sie auch immer, beim Kaffee auch mit den Referenten zu reden, dass sie also sich auch trauen, Tuchfühlung aufzunehmen. Also bei einem Kaffee auch zu sagen, Herr Heinemann, wenn Sie schon immer mal fragen wollte, da liegen Sie völlig falsch oder sonst wie. Also so die Interaktion untereinander, aber eben auch mit den Referenten. Ich glaube, das ist was, was vielleicht nicht dieses Jahr nur, aber das ist auch dieses Jahr wieder meiner Wahrnehmung nach gut gelungen. Heute Abend gibt's ja, das ist auch ein Novum, ein gemeinsames Abendessen, auch eine Disco. Mal gucken, wer heute Abend dann noch, du vielleicht ja auch, Günther, das Tanzbein schwingt. Also mal gucken, also das ist schon was, was ich glaube, was für diesen Kongress wichtig ist, der ja auch ein bisschen das Jahr einläutet, vielleicht auch so ein bisschen die Tonalität des Jahres setzt.
Ja, lieber Lutz, herzlichen Dank für diese wichtigen Einblicke hinter die Kulissen der Diatec 2026.
Ja, vielen Dank.
Lutz Heinemann hat es auf den Punkt gebracht. Ohne Diabetestechnologie ist alles nichts, und ohne Veranstaltungen wie diese ist ein Jahr einfach nicht komplett, so würde ich das heutzutage formulieren. Und die Diabetestechnologie macht sehr große Schritte in eine wichtige und eine richtige Richtung, gerade für die Menschen, die selbst Diabetes haben. Umso spannender ist jetzt die Frage, wie steht es eigentlich um die Verbreitung der Diabetestechnologie, zum Beispiel in Deutschland? Wie viele Praxen sehen sich gerüstet? Wie viele Menschen nutzen welche Technologie? Und hierfür treffe ich gleich Professor Bernd Kulzer. Bernd Kulzer, du bist Psychologe, Diabetesexperte, DDG-Funktionsträger und Geschäftsführer des FIDAM-Forschungsinstituts in Bad Mergentheim am Diabeteszentrum sowie der Diateam GmbH. Welche Daten des hier erstmals vorgestellten ED-Reports 2026 haben dich am meisten überrascht?
Mich hat am meisten überrascht die Zunahme von AID-Systemen, weil das ist wirklich so, dass wir fast 20% Zunahme in einem Jahr haben. Und das ist sehr viel, wenn man sieht, dass wir jetzt bei über 50% sind. Die Prognose in 2 Jahren ist, dass wir bei über 70% Nutzern von Menschen mit Typ-1-Diabetes haben, die ein AID-System haben. Und das ist sehr viel. Und man vor allem sieht, dass die Pumpen über Jahre lang kaum Zuwachsraten haben. Wir haben so eine Rate von 20, maximal 30% aller Patienten gehabt, die eine Pumpe hatten. Und jetzt innerhalb von ganz kurzer Zeit solche Sprünge, das hat mich überrascht. Aber auch, ich finde das gut. Ich finde, es ist eine freudige Überraschung.
Es gab hier ja auch Sessions zum Thema Kosteneffizienz, war von der Krankenkasse Menschen da und von den Kostenträgern, ist denn die Diabetestechnologie an sich, wenn man sie überhaupt so fragen kann, kosteneffizient? Kannst du zum Beispiel ein, zwei konkrete Beispiele nennen?
Also so ganz gute Daten haben wir nicht für Deutschland, aber wir haben versucht mal die Zahlen zusammenzutragen, um eine Abschätzung zu bekommen, wie viel etwa pro Jahr in etwa die Kosten für Diabetestechnologien in Deutschland sind. Und wir sind auf einen Betrag von etwa 2,1 Milliarden Euro gekommen. Das klingt auf den ersten Moment viel, muss aber wissen, dass die Gesamtausgaben für den Diabetes etwa 38 Milliarden sind, sodass das etwa fast 5% der Ausgaben insgesamt für den Diabetes sind. Und wenn man das wieder in Relation setzt, ist das eigentlich sehr, sehr wenig. Vor allem, weil man mit diesen sehr gute Effekte erreichen kann, Krankenhauseinweisungen vermeiden kann, Folgekomplikationen vermeiden kann. Also ich glaube, dass wir eher zu wenig Geld ausgeben.
Ja, und ich habe das ja mitbekommen, der Saal war ja voll, man war überrascht. Die Präsentation der DT-Report-Zahlen, das ist ja alljährlich wirklich ein Highlight. Gibt es denn da irgendwelche Daten, die dich jetzt auch enttäuscht haben vielleicht? Oder ist enttäuscht vielleicht ein zu starkes Wort?
Naja, was mich schon überrascht hat, ist, dass wir in Deutschland von allen digitalisierbaren Prozessen in der Praxis nach den Ergebnissen nur 56% wirklich digitalisiert haben. Das ist relativ wenig, finde ich. Was mich auch ein bisschen enttäuscht, ist, dass die telemedizinischen Anwendungen eigentlich seit Jahren so ein bisschen von den Zahlen her ja so dümpeln. Da tut sich nicht viel. Bei AED tut sich viel, bei CGN tut sich sehr viel, bei Telemedizin, also die Telekonsultation, die Teleschulung, da passiert nicht sehr viel.
Also wir sprechen ja auch über Daten von 6.500 teilnehmenden Patientinnen und Patienten, eine vierstellige Zahl auch an Behandlerinnen und Behandlern. Ihr habt ja befragt Healthcare Professionals, Diabetesberaterinnen auch und Patienten mit Diabetes, Menschen mit Diabetes auch.
Richtig.
Welche Daten sollten denn auch für Gesprächsstoff auf den Fluren zum Beispiel oder bei dir selbst, irritiert dich irgendwas?
Also das, was wirklich sehr oft diskutiert wurde, war ein fast gleichlautendes Ergebnis bei den Menschen mit Diabetes und bei den Behandlern, dass nämlich die Zeit bei den Patienten, wo man sich um den Diabetes kümmern muss, also das haben wir mal abgefragt, wie viel Zeit pro Tag man sich um den Diabetes kümmern muss, bei den AED-Systemen am höchsten ist im Vergleich zu einer normalen Pumpentherapie oder einer ICT. Dasselbe Bild sehen wir bei den Behandlern. Wir haben gefragt, wie lange dauert eine typische Sprechstunde bei Patienten, die nur eine orale Therapie haben, eine BOT, eine ICT, eine Pumpentherapie und ein AED-System. Und man sieht, dass je komplizierter die Therapie wird, desto höher ist der Aufwand für die Praxis, also der Zeitaufwand. Das heißt, die Idee, dass AED-Systeme von alleine gehen und eigentlich überhaupt nicht mehr keiner Schulung mehr bedürfen und überhaupt keiner ärztlichen Kontrolle, das ist ein Märchen. Also de facto ist es für die Praxen, und das fühlen sie und merken sie auch, wird der Aufwand durch die vielen neuen Technologien eher höher als weniger. Und das ist schon etwas, was für viele Praxen ein Problem darstellt, weil sie keine adäquate Kostenerstattung für ihren Aufwand haben und waren ganz froh, das auch mal mit Zahlen belegt zu sehen, dass das, was ihr Gefühl ist, auch alle anderen Kollegen so einschätzen.
Meine vielleicht letzte Frage, die muss ich aber so stellen. Über allem steht hier ja als Motto Interoperabilität. Und du hast hier eine fulminante Keynote gesprochen, muss ich sagen, mit sehr vielen Aspekten, die beleuchtet worden sind. Wie ist deine Wahrnehmung dieses Themas? Kommt man da bei dem Publikum an, wird diskutiert? Es gibt ja sogar ein Hackathon zu dem Thema. Also vielleicht nochmal eine Zusammenfassung von dir. Wie wird dieses Motto wahrgenommen auf der Veranstaltung dieses Jahr?
Also ich glaube, dass alle Behandler nervt, dass sie nicht alle Daten auf Knopfdruck haben und dass die verschiedensten Datenquellen einfach nicht für ihre Entscheidungen auf Knopfdruck da sind. Sie nervt einfach, dass jedes Programm, jeder Anbieter von einem CGM oder AED-System ein eigenes Auswertungsprogramm hat, also eine eigene Auswertungssoftware, die jedes Mal wieder neu hochgeladen werden muss. Und wir haben ein Beispiel aus Dänemark vorgestellt, wo die in Dänemark nur eine einzige Schnittstelle haben, ein einziges Programm, wo alle unterschiedlichen Daten, nicht nur von CGM, AED, sondern auch von Smartpens und auch anderen Devices, also zum Beispiel Bewegungstracker, andere Sachen, die zum Beispiel die Ernährung tracken, dass die alle in eine Schnittstelle reinkommen und dann hat der Arzt eine einzige Plattform, wo er alles sieht. Und das, glaube ich, das hätten sich viele Teilnehmer hier auch für Deutschland gewünscht. Ja.
Gut, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir nehmen konntest.
Danke hinterher.
Nachdem wir nun die Macher der Diatec-Fortbildung hörten, Herrn Professor Lutz Heinmann und Professor Bernd Kulzer, freut mich besonders, dass Dr. Tobias Wiesner sich Zeit für ein paar Minuten für diese Podcast-Folge nehmen wird. Dr. Wiesner ist Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie und Hausarzt im MVZ Stoffwechselmedizin in Leipzig und er ist Vizepräsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Herr Dr. Wiesner, was reizt Sie denn an den diabetestechnologischen Möglichkeiten heutzutage und ganz konkret was an der Diatec-Fortbildung hier in Berlin?
Also die Diabetestechnologie ist eine der zentralen Technologien, die wir jetzt in der Diabetestherapie natürlich auch haben. Und etwa nicht nur beim Typ-1-Diabetes, wo wir über die Glukosesensoren bis hin zu den gekoppelten Pumpensystemen, sprich AED-Systemen, die Entwicklung haben. Wir haben ja heute die Daten gesehen, dass wir gerade im pädiatrischen Bereich beim Typ-1-Diabetes einen Anteil von deutlich über 80% der Patientinnen haben. Und im Erwachsenenbereich sehen wir auch einen Anstieg. Das sind ja die Daten, die wir im DT-Report über die letzten Tage gesehen haben. Und was ich auch gesehen habe, mit Freude gesehen habe, ist, dass wir im DT-Report die Erwartung, dass Diabetestechnologie in Zukunft noch eine größere Rolle nicht nur beim klassischen ICT, also Insulin-spritzenden Patienten sehen, sondern auch bei den Patienten für Lebensstilintervention, glaube ich, dass wir da die Entwicklung sehen werden. Also insofern ist die Diatec so ein Austausch. Und der Austausch geht natürlich auch weiter. Wir haben Krankenkassenvertreter, wir haben Politikvertreter gestern da gehabt. Also insofern ist das etwas, was in eine gute Richtung geht.
Ja, Sie sagten ja auch sinngemäß gestern, Sie selbst sind, Sie finden das schön, dass zum Beispiel einmütig ja Ärztinnen und Ärzte genauso wie Patienten die Einschätzung der Diabetestechnologie auch der Zukunft abgegeben haben. Vielleicht noch da noch zum Beispiel erzählen.
Es ist ja so, dass wenn nur eine Gruppe eine Entwicklung möchte und die andere der nicht folgt, sehen wir ja bei vielen Sachen, dann funktioniert das nicht. Aber wir sehen in der Technologie den Fortschritt, die Lebensqualitätverbesserung. Das war heute ein zentrales Thema in einer der Vorträge, dass gerade die Lebensqualitätverbesserung eine sehr wichtige Rolle spielt bei unseren Patientinnen und Patienten. Und das ist auch die Erwartung, die wir eigentlich als Leistungserbringer, sprich als Ärztinnen und Ärzte haben, dass wir eine Verbesserung der Versorgung erreichen können.
Sie haben natürlich dann auch präsentiert bei dem Daten des DT-Reports die Diabetestechnologie in Deutschland vergleichsweise mit im internationalen Vergleich. Wie sind denn die Praxen in Deutschland zum Beispiel aufgestellt und wie verbreitet ist Diabetestechnologie bei den Menschen mit Diabetes in Deutschland von Pumpe über CGM, AID etc.?
Da muss ich als allererstes natürlich einen Offenbarungseid leisten. So richtig gut wissen wir das tatsächlich gar nicht, wie das ist. Wir befinden uns hier an diesem Wochenende als die technologieaffinen Beratungsteams, Diabetesteams wieder. Das Problem ist aber, wir wissen nicht wirklich, wie die Verbreitung ist. Nichtsdestotrotz können wir in einzelnen Bereichen, haben wir diese Umfragen ja schon gemacht, wir sehen, dass es zum Beispiel in Bayern gibt es die Umfrage, dass da 50% aller Schwerpunktpraxen auf Diabetestechnologie machen. In anderen KV-Bereichen wird es weniger sein, wenn man so die Statistiken, die Umfragestatistiken sich anguckt. Aber da stellt sich die Frage, warum ist es so wenig? Der Aufwand für Diabetestechnologie ist größer, das muss man sagen. Und da ist es ja auch hier ein zentrales Thema in der Diskussion gewesen, wie können wir diesen Aufwand auch in der Realität abbilden, dass sowohl die Patienten als auch die Ärztinnen und Ärzte gut versorgt sind, Technologie A anzubieten und B auch die Betreuung anzubieten. Der Aufwand ist größer, das ist uns allen klar.
Und Sie sagten ja auch einige Einschätzungen ab, wie verbreitet die Diabetestechnologie in Deutschland ist im Vergleich zu Österreich, Schweiz oder sogar Spanien. Können Sie da noch zwei Sätze zu sagen?
Was mich beruhigt hat, ist, dass die Diabetestechnologie in dem Vergleich dieser europäischen Länder, die Sie gerade benannt hatten, ungefähr gleich ist. Ja. Was ich aber glaube ist, und das macht mir so die aktuelle Sorge, wir sind ja Vorreiter gewesen als Deutschland, dass wir 2016 eine zentrale Entscheidung über den GBA bekommen haben, wer bekommt ein Blutzuckerglukosesensor. Dieses ist jetzt 10 Jahre alt und wir hängen immer noch, obwohl die Uhr sich weiter dreht, die Technik sich weiter gedreht hat. Und wenn ich die Länder um mich drumherum angucke, gerade Spanien, gerade Frankreich, auch Teile Italiens in den Regionen, haben andere Möglichkeiten, Diabetestechnologie noch weiter auszubreiten. Also wir müssen aufpassen, dass wir als Deutschland da den Anschluss nicht verlieren.
Letzte Frage vielleicht. Das Diatec-Programm 2026 hat ja den Schwerpunkt oder das Motto Interoperabilität mehr als Technik? Wie lautet denn Ihre persönliche Antwort? Welche Chancen bietet Interoperabilität im Alltag der Praxen und der Patientinnen und Patienten? Da ist ja viel diskutiert worden.
Also die Diskussion von gestern, die wir ja gesehen haben, hat uns nochmal gezeigt, Interoperabilität ist das ganz zentrale Thema, was wir haben müssen, was wir angehen müssen. Die Frage, die sich ja stellt, ist, warum brauche ich für jedes einzelne RTCGM derzeit eine eigene Cloud-Wolke? Warum kann ich nicht einfach in den PVS-System wechseln? Warum kann ich Daten nicht unkompliziert einlesen? Jeder hat eine eigene Plattform und das hält im Alltag auf. Das kostet im Alltag Zeit, das kostet im Alltag auch Geld. Und insofern ist die Interoperabilität all dieser Systeme, einfach um auch Patienten gut und adäquat zu behandeln, eine ganz, ganz wichtige Forderung. Und das war ja die Diskussion, die wir geführt haben. Wir müssen auch die Politik, wir müssen die gesetzgeberische Komponente, wir brauchen die gesetzgeberische Komponente, dass diese Interoperabilität vorbereitet wird. Und das ist der zentrale Punkt, sonst kommen wir da nicht weiter. Wenn jeder eine singuläre Lösung hat, und eine Insellösung für jedes Einzelsystem darf es nicht geben. Wir brauchen ein generelles System, was interoperabel arbeitet. Wenn wir diese Standards, die wir vor vielen, 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 vielen Jahren in der Industrie mal gesehen haben, diese DIN-Standards, wie entwickelt sich etwas? Das ist vor Jahren einfach notwendig geworden, damit sich Industrie entwickeln kann. Und an derselben Stelle stehen wir jetzt wieder. Wir brauchen genau diese Standards und auch diese Schnittstellen. Und die sind, so seltsam es klingt, im Jahr 2026 noch nicht einheitlich und interoperabel definiert.
Haben Sie herzlichen Dank, Herr Dr. Wiesner, für Ihre Zeit auf dem Kongress hier und viel Spaß weiterhin.
Ganz herzlichen Dank.
Und zum Schluss gibt uns noch meine Redaktionskollegin Dr. Katrin Graz einen kleinen Einblick in verschiedene Workshops und in den Hackathon, die ich selbst jetzt nicht besuchen konnte. Hallo liebe Katrin, was hat dich bei dem Diatec 2026 am meisten bewegt oder sagen wir mal, was wäre für dich die interessanteste Sitzung, das interessanteste Symposium, Erkenntnis? Lass hören.
Auch der letzte Tag der Diatec hatte nochmal interessante Themen. Es ging zum einen um künstliche Intelligenz und darum, was sie kann, aber auch was sie nicht kann und wo man genau hingucken muss. Besonders spannend wurde es dadurch, dass Experten, die auch nicht aus der Diabetologie kamen und aus einem ganz anderen Blickwinkel darauf guckten, Vorträge hielten. Dann ging es auch um einen neuen Parameter, die Time in Normoglycemia, die immer mehr ins Blickfeld rückt. Auch diese Diskussion, was dieser strengere Zielbereich bedeutet, sowohl aus medizinischer Sicht als auch für die Menschen mit Diabetes, fand ich sehr spannend. Ein ganz wichtiges Thema brachte die AG Nachwuchs mit Jonas Laser nochmal ein, und zwar die fehlenden Weiterbildungsmöglichkeiten und die geringe Bedeutung, die die Volkskrankheit Diabetes im Studium hat. Da ist bestimmt noch viel zu tun. Und natürlich wurde nochmal präsentiert, was aus dem Hackathon geworden ist, wo es darum ging, ein System zu entwickeln, um komplexe Diabetesbehandlungen elektronisch deutlich zu machen und vor allem die Vernetzung zwischen den Disziplinen und auch zwischen den Kliniken hinzubekommen. Und Gratulation, Sie haben es geschafft. In 48 Stunden haben die Teilnehmenden ein System entwickelt, das tatsächlich die Disziplinen vernetzen kann und auch über Kliniken hinweg wahrscheinlich nutzbar sein wird. Und es sind wohl auch intensive Freundschaften in dieser Zeit des Zusammenarbeitens entstanden. Also Ziel erreicht. Gratulation. Ja, und jetzt freuen wir uns auf den Diatec im nächsten Jahr, denke ich mal. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es natürlich gemerkt, die Kollegin Katrin Graz und ihren Wortbeitrag haben wir an anderer Stelle aufgenommen im Nachhinein und deswegen hat man da natürlich auch einen anderen Höreindruck, was natürlich ihren Inhalt in keiner Form beeinflusst. Ja, das war's eigentlich dann diesmal vom Diatec 2026, aber nicht ohne einen Blick auf die Veranstaltung in genau 12 Monaten zu werfen, denn es heißt dann wieder am letzten Januarwochenende, genauer gesagt von Donnerstag, 28. Januar bis Samstag, 30. Januar, Diatec 2027 in Berlin. Das war O-Ton Diabetologie mit dem Tech-Update vom Diatec und bis zum nächsten Mal.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.